Guten Morgen zusammen. Ich habe da noch, ich lege hier zwei Sachen hin. Für Sie aus München ist das sicher nicht interessant, aber vielleicht kennen Sie ja jemanden, der da oben näher ist. Es gibt zwei Veranstaltungen in Bensberg in der dortigen Akademie, auf die ich hinweisen wollte. Das eine ist 5. und 6. Dezember Hirnforschung und Freiheit des Menschen. Das ist so ein Kreis von christlichen Philosophen, die sich da treffen. Einmal im Jahr, ich mache da was darüber, ob man sagen kann, von sich selbst, dass man nicht frei sei oder ob das nicht ein Widerspruch ist, was die Hirnleute nicht kapieren. Die meinen, warum soll man das nicht sagen können? Nicht? Wenn ich sage, sagen kann man schon, die Frage ist, ob man es denken kann. Nicht? Man kann auch sagen, viereckiger Kreis, aber denken kann man es nicht, nicht. Und so müsste man ja auch gucken, kann man wirklich sagen, ich bin nicht frei? Ich kann natürlich sagen, ich war nicht frei, das ist kein Problem. Ich kann sagen, vor 5 Minuten war ich nicht frei. Natürlich, keine Schwierigkeit. Nacht war ich nicht frei, dann habe ich geschlafen. Das ist kein Problem. Nicht? Aber kann ich sagen, ich bin nicht frei? Natürlich kann ich das sagen, auch denken. Aber kann man das doch diskutieren? Oder so, darum geht es. Und das andere ist dann auch dort nochmal vom 20. bis 22. Dezember, Besinnungstage zu Weihnachten, die mache ich alleine, Kind werden. Ich lege das mal hin, falls jemand da Freunde hat und sich da interessiert, hier wir vielleicht auch aufmerksam machen. Das ist in Bensberg, das ist so 20 Minuten von Köln nach Osten, im Bergischen Land. Da ist ein großes Haus, das heißt Kardinal-Schulte-Haus. Da war früher das Priesterseminar der Diözese Köln drin vor Jahren, dann ist es mal abgebrannt, das war wirklich ziemlich dramatisch, sind auch zwei Feuerwehrleute zu Tode gekommen. Und da war noch ein Altenheim drin. Und jetzt ist das ein großes Bildungshaus der Diözese und die Akademie, so wie hier Ihre Akademie in der Mandelstraße, die Kölner Akademie, ist dort drin. Und da bin ich öfter eben so mit den Themen zu Philosophie und Theologie tätig. Und da gibt es seit 2 Jahren eben so einen Kreis von Philosophen, die sich einmal im Jahr treffen. Das gibt dann noch hinterher eine Publikation. Und da geht es eben diesmal auch um diese Hirnfrage. Und das liegt da zum Angucken nochmal. So, wir stehen, möchte jemand da noch was einwenden oder nachhaken? Hier bei unserer Geschichte, da stehen wir, wenn ich recht sehe, auf der Seite 33. Nicht vor dem Lysis. Oder irre ich mich? Wie bitte? Den haben wir gemacht, den Lysis haben wir gemacht. Da steht M, wie weit meinen Sie denn, wir gekommen sind, mit dem Freitag auch schon gehabt? Nein. Das weiß ich genau. Den Phaidon haben wir noch nicht gehabt. Aber den Lysis schon. Dann machen wir also mit dem Phaidros weiter, oder? Beim Phaidros steht ja nicht viel drin. Da wird nur diese Unterscheidung gemacht. Und beim Lysis haben wir da schon davon geredet. Ich meine eben nicht genug. Das müsste schon noch kommen, denn hier stört mich ein bisschen diese scharfe Entgegensetzung, die er macht. Nicht, wenn Sie den Lysis-Text lesen, auf der Seite 33, wo er sagt, weder die Guten noch die Bösen philosophieren, die Götter philosophieren nicht und die Toren philosophieren nicht. Das ist klar. Ein Tor ist jemand, der meint, er wisse schon alles. Und deswegen braucht er natürlich nichts dazu zu lernen. Also die erste, das sagen in der Tugendlehre, bei der Tugend der Klugheit sagen die Alten, die erste Eigenschaft zur Klugheit ist die Docibilitas, dass ich dazu lernen kann, dass ich belehrbar bin. Wer nicht belehrbar ist, der ist nicht klug. Und je klüger einer ist, desto belehrbarer ist er. Man will immer, je größer die Insel, desto länger das Ufer zum Meer. Also je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Und je weniger man weiß, desto mehr meint man zu wissen. Das reicht bis in so Primitivitäten hinein, wie Examina zum Beispiel, wo wir immer wieder erleben, dass je schlechter ein Student ist, desto schlechter fühlt er sich behandelt. Und meint, er sei eigentlich viel besser, als was beim Examen rauskam. Je gescheiter die Leute sind, desto mehr wundern sie sich, dass sie eine gute Note kriegen. Das ist eine simple Beobachtung, die macht man, wenn man so länger da zu prüfen hat oder so. Da drückt sich das einfach nochmal aus. Dass je gescheiter einer ist, er sich eher unterschätzt und je dümmer er ist, sich überschätzt. Das ist halt so. Und also, dass das schon so ein Punkt ist, der da auftaucht. Und jetzt entwirft er das so, dass er sagt, die Weisen brauchen gar nicht mehr zu philosophieren. Also dieser scharfe Unterschied, die er macht zwischen Weise und Weisheitsliebhaber. Und das hängt damit zusammen, dass eben die Griechen die Liebe immer als Eros denken. wenn er Liebe denkt, wie es eigentlich bei Philosophie heißt, Philein statt Eran. Philein heißt gern haben, das muss nicht bloß heißen, ich strebe danach. Warum soll nicht ein Gott auch philosophieren? Nicht? Warum soll er nicht einfach nur darüber nachdenken und bleiben? Muss ich denn die Weisheit verabschieden, wenn ich sie habe? Das ist ja so ähnlich, dass jemand sagt, ich werbe nur, bis ich verheiratet bin und dann sage ich jetzt Schluss mit der Süßholzraspelei, jetzt bist du meine Frau, das können wir jetzt lassen. Nicht? Das wäre doch ein bisschen komisch. Nicht? Also, und so, also diese ganze Abstellung nur auf den Eros, der hier drin steckt. Das Eros, das ist die Liebe nach dem, was ich nicht habe. Das, meine ich, hängt damit zusammen, dass die Griechen halt nicht von der Schöpfung her denken. Denn wenn ich von der Schöpfung her denke, würde ich Liebe nicht in erster Linie vom Eros her denken. Denn Gott schafft nicht aus Eros, der schafft nicht, weil er Hunger und Durst hat, sondern er schafft aus Gönnen, aus Freigebigkeit. Die beste Antwort, warum es die Schöpfung gibt, hat in meinen Augen Dux Codus gegeben. Gott hat geschaffen, quia vult condiligentes, weil er mit Liebende will. Weil er anderen gönnen will, dass sie auch lieben. Während ich schon im Laufe meiner Zeit ein paar Predigten gehört habe in meinem Leben, wo gesagt wird, Gott war so einsam und dann hat er jemanden gebraucht, den er liebt oder so, so ein Schmarrn. Denn dafür ist er ja dreieinig, das hat er wirklich nicht nötig. Nicht? Aber sowas begegnet da. Und wenn ich jetzt von Schöpfung her denke, wäre der Grundgestalt von Liebe und Welt das Gönnen. Dass wir uns recht verstehen, ich habe überhaupt nichts gegen den Eros. Und es ist nicht von ungefähr das, was den Leuten am ehesten einfällt bei Liebe. Noch eher als die Mutterliebe oder Kindliebe, weil es zugleich so etwas Festliches und Heiteres und Feierndes hat oder so. Das ist schon wahr. Aber trotzdem kann man fragen, was ist die eigentliche Basis? Also Eros ist schon Liebe, aber ist Eros das Muster von Liebe? Oder ist das Muster von Liebe nicht, ich will, dass du bist, volo utsis. Natürlich kann man mir sagen, warum will ich, dass du bist, weil ich dich begehre, aber richtig wäre zu sagen, nein, ich begehre dich zwar und wir wollen ja auch begehrt werden. Aber die tiefere Basis ist die, dass ich sage, ich bin dir gut, nicht bloß ich begehre dich, du bist ein Gut für mich, sondern auch ich bin dir gut. Ti voglio bene, und die Liebesleute in Italien noch heute noch. Nicht bloß ti amo. Im Spanischen ist das nicht so. Das ist ein te quiero. Aber sonst also dieses ti voglio bene, dass das mit dabei ist. Und da wollte ich hier nur darauf aufmerksam machen. Das ist aber die notwendige Konsequenz, wenn ich nicht Schöpfung denke. Dann sind wir endliche begrenzte Wesen und streben nach der Unendlichkeit. Was soll anders sein? Während wenn ich von Schöpfung ausgehen kann, sieht die ganze Welt anders aus. Dann ist das Grundmuster der Welt gönnen und dienen. Wenn Ihnen das Wort dienen zu dick klingt, sagen Sie einfach Funktion. Aber Gott als Schöpfer dient der Welt. Er erhält sie die ganze Zeit, er trägt sie. Und das ist die Schlussbetrachtung, die berühmte Schlussbetrachtung der ignatianischen Exerzitien, Meditation zur Erlangung der Liebe, wo der Exerzitant meditieren soll, wie Gott für ihn arbeitet. In der Sonne und im Regen und in allem und jedem. Und die Christen lesen das dann ja ab an dem Sohn Gottes, der eben sich zur Nahrung gibt oder im Johannesevangelium die Füße wäscht. Das ist ja dort das Bild, was dort eingesetzt wird für die Eucharistie. Also der Dienst, die Funktion. Person und Funktion, dass das da zusammengehört. Und dann sähe es anders aus, dann kann man sagen, warum soll das Philosophieren aufhören? Warum soll ich im Himmel nicht mehr philosophieren? Nee? Wenn ich es nicht bloß abstelle auf den Eros, sondern auf die Philia, die Freundschaft. Warum soll ich nicht mit der Weisheit befreundet sein? Und vor allen Dingen mit dem Weisen, haben wir gesagt, nicht? Tosafon. Ja?
Was bedeutet da ein Streben nach Unendlichkeit? Wie ist
das zu. Das formuliere ich jetzt eben mit Levinas so um, dass ich sage, ich strebe tatsächlich, aber ich strebe nicht danach, was zu haben, sondern ich strebe danach, richtig zu antworten. Er unterscheidet zwischen Besoin und Désir. Besoin, ein Bedürfnis. Und wir haben Bedürfnis, wir sind Bedürfniswesen, das ist ja nicht falsch, um es gleich zu sagen, wie überhaupt so große Dinge nicht falsch sein können. Und wenn das in der Tradition von Plato bis Piper gesagt wird, dass der Eros uns bestimmt, dann ist das natürlich wahr. Die Frage ist, ist es die letzte Wahrheit? Oder sollte ich nicht vielleicht sagen, dass das Streben schon eine Antwort ist und nicht ein Erstakt? Und ist das nicht auch in der Lebensbeschreibung so? Zuerst trifft man einen Menschen und der haut einen um. Dann begehrt man die doch nicht gleich. Sonst muss man sich erst wieder sammeln. Sondern zuerst mal ist man nur umgehauen. Da trifft einen der Pfeil Amors oder sonst wie. Oder man fällt in die Liebe oder wie das so heißt. Der Blitz trifft einen oder sonst was. Jedenfalls ist man erst mal Objekt. Und dann erst in der Antwort sagt man so. Also ich meine, dass die Beschreibung das auch hergibt. Dass ich nicht als erstes da herumstrebe, sondern dass ich als erstes getroffen werde von. Und dieses Streben selber, das haben wir auch schon wiederholt besprochen, führt dann dazu, dass eigentlich mit jeder Wunscherfüllung die Begierde wächst. Ja, Wunscherfüllung heißt Salzwasser trinken. Der Durst wächst. Und daher die Antwort Buddhas zu sagen, du musst den Durst loswerden, sonst wirst du nicht glücklich. Die Christen sagen, nein, man muss nicht den Durst loswerden, man muss nach dem Richtigen dürsten. Nämlich nicht nach irgendwas Hiesigem, sondern letztlich nach dem Absoluten. Mit allem anderen sind wir nicht zufrieden. Das meint ja die große Teresa, wenn sie sagt, solo Dios basta. Das heißt nicht, nur Gott genügt im Sinn von, sonst brauche ich nichts mehr. So heißt es zwar im Psalm, aber Gott ist der andere Meinung. Deswegen sagt ja Jesus, wenn man das Reich Gottes sucht, kriegt man alles andere dazu. Der weiß schon, dass wir mit ihm allein nicht zufrieden sind. Nicht? Aber im Psalm heißt es, was brauche ich noch außer dir? Nicht? Na Gott, ja, doch schon, kriegst du auch. Nicht? Aber also deswegen soll er Dios basta, nur er wirklich genügt. Alles andere ist unzufrieden. So. Und jetzt kommt der Levinas und sagt, fürs Besoir gilt das. Aber das Desir, immer besser zu antworten, immer aufmerksamer zu wissen, was mir da geschenkt wird, was sich mir zeigt, das nimmt kein Ende. Ich kann immer noch aufsamer, kann immer noch achtsamer, kann immer noch empfangender sein. Rilke macht so ein Gedicht über die Anemone in den Sonetten an Orpheus, wo er sagt, stiller, in den Blütenstern gespannter Muskel des unendlichen Empfangs. Sagt die Anemone, die so aufgeht, im Himmel und die Sonne, und die es manchmal gar nicht mehr schafft, abends wieder zuzugehen. Sagt er, wir Gewaltsamen, wir wären länger, aber wann in welchem aller Leben sind wir endlich offen und Empfänger? Wann nimmt man ein Musikstück so auf, wie es gehört? Wann die Liebe eines anderen Menschen so, wie es eigentlich sein sollte? Oder die Tatsache, dass wir leben dürfen? Nicht? Und da sagt er, da gibt es eine unendliche Steigerung im Desir. Aber das ist nicht unheilvoll und nicht unglückmähend, wie also beim Besoin. Sondern es ist eine immer mehr Entsprechung, die drin steckt. Und warum soll ich da nicht ins Unendliche philosophieren? So viel also zu diesem Lysis dort. Aber Sie rühren sich ja, nicht? Ich rede ja nur, weil Sie nicht reden. Dann also der Phaedros, da spricht er das nur nochmal an, dass es tatsächlich ein Unterschied ist zu sagen, bin ich weise oder bin ich ein Freund des Weisen oder der Weisheit. Und dann kommt jetzt ja dieser längere Text, jetzt geht es um den Inhalt, worum es in der Philosophie geht, hier aus dem Phaidon. Der Phaidon, genannt nach dem jungen Mann, der hier erzählt von den letzten Stunden des Sokrates. Und der Sokrates stirbt ja hier ganz ruhig und friedlich. Frau und Kinder, die dann weinen, die werden weggeschickt. Und er sagt dann, nein, also warum soll ich mich eigentlich aufregen? Die Philosophen haben schon immer sterben wollen, diese berühmte Bestimmung. Und dann legt ja einer da seiner Jünger los, der Kebes, und sagt, mir ist ja wirklich nicht nach dem Lachen zumute, aber hier kann ich ja eigentlich nur lachen, wenn das die Leute hören, dass du sagst, die Philosophen wollen sterben. Dann sagt er, dann ist ja richtig, dass sie dich verurteilt haben und so. Ne? Und jetzt sagt der Sokrates, das ist richtig, dass wir das wollen, zum Simmias. Nur eins, sie wissen nicht warum. Sie wissen weder, wie die wahrhaften Philosophen den Tod wünschen, noch wie sie ihn verdienen und was für einen Tod. Und da meine ich, sollte man mal drüber nachdenken, wie ist das denn hier gemeint? Was meint er denn hier, dass hier der Tod verlangt wird? Er geht jetzt auf den physischen Tod hier ein weiter und spricht dann davon, dass der Tod die Trennung von Leib und Seele ist. Und da möchte ich nur darauf aufmerksam machen, dass das keine schöne Bestimmung über den Tod ist. Trennung von Leib und Seele. Warum bin ich damit nicht zufrieden? Weil bei der Definition Trennung von Leib und Seele niemand stirbt. Was ist das für eine komische Todesdefinition, wenn es da keinen Sterbenden gibt? Denn die Seele stirbt nicht, die Seele flattert raus. Und der Leib stirbt auch nicht, der Leib zerfällt. Und wer stirbt? Ich. Oder den Mensch, den ich liebe. Der stirbt. Aber der kommt überhaupt nicht vor in der Definition. Was ist das für eine komische Todesdefinition? Also das ist die eine Frage, nicht? Was macht Tod aus? Können wir nicht richtig denken? Weil wir nicht verenden, wie die Tiere, aber weil wir auch nicht unsterblich sind, sondern wir sterben. Aber ist das denn Sterben, wenn der Platon sagt, die Seele, das ist der Mensch, sagt im Alcibiades Major, und die Seele flattert da einfach raus? Das kann es ja nicht sein. Was wirklich Tod heißt, ich sterbe, das kann keiner von uns richtig denken. Weil entweder denke ich, so wie das eine Zeit lang so üblich war in der evangelischen Theologie, die sogenannte Ganzheitsthese, Todesganzheit, das heißt, dass ich total verschwinde wie die Tiere auch, aber ich bleibe im Gedächtnis Gottes und er schafft mich neu. Wo ich immer sage, ich gönne ja Splett 2 alles, aber mich interessiert, was aus Splett 1 wird, nicht? Und da hilft mir das nichts, wenn er neu geschaffen wird, nicht? Sondern, also ich, ganz tot geht zu weit. Aber jetzt zu sagen, ich bin die Seele und flattere da einfach raus und lasse den Körper liegen, das ist zu wenig. Was heißt, ich sterbe? Wir werden es merken. Also, aber sagen lässt sich da nicht allzu viel dazu. Das ist das eine, worauf ich hier hinweisen möchte. Aber wichtiger ist mir die zweite Gedanke, was heißt das jetzt überhaupt, dass hier vom Tod die Rede ist und von dem Tod der Philosophie? Ich meine, Folgendes ist damit gemeint, dass Menschsein oder sagen wir Freiheitswesen sein, moralisches Wesen sein, heißt, dass ich nicht das Leben als das höchste Gut ansetze. Wir sind ja im Schillerjahr, nicht der berühmte Schluss der Braut von Messina, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Und dann sagt Heinrich Heine drauf, nein, das größte Übel ist der Tod und das höchste Gut ist das Leben. Stimmt einfach nicht, ganz formal gesagt, warum fragen dann die Menschen noch, wozu lebe ich, wenn Leben das höchste wäre? Könnte man ja gar nicht fragen. Und warum bringen Menschen sich um, wenn sie keine Antwort auf die Fragen haben, wozu ich lebe? Sie haben alles, aber sie haben keine Antwort auf die Frage, wozu sie leben. Und da bringen sie sich um, auch junge Menschen. Und zu viel in unserer Gesellschaft. Jeder ist zu viel, aber sind in sich nochmal zu viel. Jedenfalls ist da eins klar, dass das Leben nicht das höchste Gut ist, sonst würde man nicht fragen können, wozu. Also für die animalische Lebenssphäre ist es genau so, dass das Leben das höchste ist. Kann man nur diskutieren, was meine ich damit. Traditionell hat man gesagt, Selbsterhaltung des Individuums. Dann sagt man eher die Erhaltung der Art. Und heute redet man immer von den Genen, die da erhalten bleiben. Aber jedenfalls ist das Leben da das höchste. Da gibt es kein Wozu nochmal für das Leben. Beantworten die nicht. Aber Menschsein heißt, zu fragen, wozu lebe ich, woraus lebe ich, wofür lebe ich. Und ich kann nur aus dem leben, wofür ich lebe. Nicht? Musik tröstet nur den, der wirklich für die Musik lebt. Kunst tröstet nur den, der wirklich für die Musik lebt. Und das Wohlwollen eines Menschen hilft mir nur, wenn ich den Menschen achte und den liebe. Wenn der mir sowieso schnurzegal ist, da kann er mich 10-mal gern haben. So im Gegenteil, dann rege ich mich auf, weil das ein Stalker ist vielleicht. Und dann muss ich dann noch die Polizei rufen, damit er mich in Ruhe lässt. Nicht? Außer dem geringen Teil an Eitelkeit, der da vielleicht drinsteckt, finde ich toll, dass da einer sich für mich umbringt. Nicht? Aber ansonsten. Nein, also ich lebe nur aus dem, wofür ich lebe. Und wofür ich lebe nur für etwas, wenn ich auch wirklich dafür sterbe. Sterben kann, bereit bin dafür auch zu sterben. Also ich lasse mich nicht von meinen Lebensgütern bestimmen. Ich habe das den Studenten immer so erklärt, dass ich gesagt habe, ich mache mit jemand aus, morgen um 4 sehen wir uns. Und um 4 regnet es da, also Katzen und Hunde und so. Und ich habe keine Lust, da rauszugehen und sage, ja, und wenn ich jetzt gehe aus purem Pflichtgefühl, hat er ja auch nichts davon. Also bin ich ehrlich und bleib da weg. Was heißt hier ehrlich? weil ich mich mit mir identifiziere. Ja, aber bitte mit was in mir? Ich habe ja wenigstens zwei Seelen. Einmal bin ich der, der jetzt keine Lust hat, aber andererseits bin ich der, der gestern ein Versprechen gegeben hat. Mit was in mir will ich mich denn da identifizieren, um ehrlich zu sein? Warum bin ich denn jetzt ehrlich, wenn ich zu Hause bleibe und nicht ehrlich, wenn ich gehe? Das möchte ich gerne mal hören. Weil ich eben mindestens diese beiden Seelen in meiner Brust habe, wie der Faust sagt. Wäre schön, wenn es nur zwei wären. Nicht? Also, man guckt, wie sieht das aus? Nein, also, der Mensch definiert sich mit seinem Versprechen. Der Mensch ist der Versuch der Natur, schreibt Nietzsche mal, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. Das heißt, ich überbrücke meine vitale Lust oder Unlust und identifiziere mich mit meinem Gewissen. Und da haben Sie jetzt einen ganz berühmten Text in der Philosophiegeschichte dazu. Levinas sagt, das sei eins der großen halben Dutzend Bücher der Philosophiegeschichte, nämlich die Phänomenologie des Geistes. Da gibt es ein großes Kapitel von Hegel, wo er sagt, Person wird nur Person, indem sie eine andere Person anerkennt. Wechselseitige Anerkennung ist das, was Person ausmacht. Denn Person ist ja kein empirisches Datum, das liegt ja nicht einfach so rum. Sondern Person kann auch nicht in dem Sinn bewiesen werden. Person wird anerkannt. Und zwar in Wechselanerkennung. Und jetzt führt er als Muster für diese Anerkennung, so fängt er das an, dass den Kampf auf Leben und Tod ein, aus dem Feudalismus. Dass wenn zwei Ritter aufeinandertreffen, sie mit ihren Lanzen aufeinander losgehen. Und zeigt dann, dass derjenige, der die Todesangst, er sagt Todesfurcht, diese Drehung kommt erst bei Kierkegaard dann. Bei Hegel ist noch Furcht das Allgemeine und die Angst das Konkrete. Kierkegaard wird das umdrehen und so wird es dann berühmt auch in der Existenzphilosophie. Furcht ist die Reaktion auf eine konkrete Bedrohung. Angst ist diese Reaktion auf das Sein und das Nichts und die Welt überhaupt im Ganzen. Ohne ein Gegenüber und deswegen den Menschen so völlig so aus dem Gleise werfend. So, und jetzt also der seine Todes, der nicht bloß behauptet, sondern der es wahr macht, dass er sagt, ich setze mich dem Tod aus. Das ist dann der Herr. Und derjenige, der eben doch nicht sterben will, der sich unterwirft, das ist dann der Knecht. Dann folgt dieses berühmte Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft. Herr ist der, der die Todesfurcht, die Todesangst besiegt. Der kann dann auch genießen, weil er eben keine Todesangst hat. Sonst müsste man jeden Moment beim Essen ja dann denken, vielleicht falle ich nächsten Moment tot um. Das heißt, wir denken einfach nicht dran. Das ist unsere Lösung, nicht? Aber je nachdem, wie wach man lebt, hat man das natürlich eher bewusst, dass dann nicht bloß jetzt der Fisch da tot ist oder das Huhn, das man da isst, sondern man selber auch jeden Moment sterben kann. Nicht? Denkt man normalerweise nicht dran, lässt sich schmecken. Also, dass ich das also jetzt irgendwie da mitvollziehe, dass es da hineingehört. Und derjenige, der die Todesangst nicht beherrscht, ist ein Knecht, denn den kann ich ja damit erpressen. Man sagt, wenn du das und das nicht tust, bringe ich dich um. Und dann zeigt er ja in der berühmten Fortsetzung, dass jetzt der Knecht das in Schritten lernt, nämlich durch die Arbeit. Und Hegel definiert dann die Arbeit als gehemmte Begierde. Also ich esse, das passt jetzt wieder in die Weihnachtszeit, ich habe nie verstanden, warum man so was Schönes wie Kuchenteig eigentlich noch hinterher backen muss. Nicht? Macht die Mutter, die vernünftige Mutter macht ja auch mal mehr Teig, nicht? Dann kriegt man auch noch Teig dann ab oder so. Also so dieser Gedanke, das gehemmte Begierde, ich esse also jetzt nicht den Teig vorher auf oder in dieser berühmten Geschichte da von dem Hühnchen schon mal den einen Flügel, nicht? Und dann sagt der Herr, wo ist der andere Flügel? Und sagt er, ja, der hatte nur einen Flügel, nicht? Oder so. Also, Arbeit heißt gehemmte Begierde, sagt er. Ja, wenn ich meine Begierde hemme, bin ich schon dabei, den Tod ein bisschen zu überwinden. Und so sagt er, lernt, das ist natürlich bürgerliche Philosophie, Arbeit als Grundbestimmung der Selbstherstellung. Hätte niemals ein Adeliger gesagt, nicht? Das ist Bürgertum. Also in dieser Arbeit lernt jetzt der Mensch schrittweise, was er vorher bei dem Kampf auf Leben und Tod nicht fertiggebracht hat, nämlich den Tod auf sich zu nehmen. Deswegen sagt Hegel, Arbeit bildet. Arbeit macht frei. am Ende steht das dann am Tor von Auschwitz. Arbeit macht frei. Aber hier gehört das erstmal hin, an dieser Stelle, der sagt, der Mensch, der hier seine eigene Begierde zurücknimmt, der seinen Dienst ordentlich tut, der für einen anderen was macht, so überwindet er seine einfache Lebensgier oder so und lässt sich bestimmen. Und wenn Sie das so lesen, dann verlieren das seine komische Sache hier, dass der Sokrates sagt, der Philosoph verlangt nach dem Tod. Und da passt dann auch die ganze geistige Tradition hinein, von der Abtötung, der Mortificatio, was heute der Mensch auch nicht mehr versteht. Wir sagen, das ist Lebenshass, von Lebenshass überhaupt nicht die Spur in dieser religiösen Tradition. Dass so etwas mit drinnen stecken kann und steckt, das muss uns nicht die moderne Psychologie sagen, das haben die Novizenmeister und die Äbte auch früher gewusst. Dass in der Art, wie man in Härte mit sich umgeht, auch der Groll auf einen selbst drin steckt. Natürlich haben wir einen Groll auf uns selber. Und das soll man auch eingestehen. Das ist immer so formuliert. Wer von uns hat nicht irgendwann schon mal vorm Spiel gestanden, geguckt und gesagt, eigentlich hätte ich was Besseres verdient als ausgerechnet mich? So diese Dimension, die da drin steckt. Natürlich. Und das drückt sich dann natürlich auch in solchen Bußübungen aus, kann sich ausdrücken. Aber sich dahinzustellen und sagen, das ist aber jetzt ein Fund, was ich hier mache, das ist ja nur verdrehte Sexualität und Selbsthass, hat überhaupt nicht kapiert, was da los ist. Er hätte besser Mund gehalten und nicht seine Flachheit offenbart. Sondern dass es durchaus diese Dimension auch gibt, dieser Einübung ins Dasein für. Also muss man aufpassen mit diesen Fehlentwicklungen, weil wie der Platon sagt, alles Schöne ist gefährlich. Aber im Kern ist es diese Überwindung, dass ich etwas anderes im Kopf habe, als bloß zu leben und zu überleben. Deswegen heißt es an einer anderen Stelle beim Plato, das Gute ist etwas anderes als retten und gerettet werden.
Man könnte sagen, der Ritter war ein Schritt über die Erhaltung des Lebens.
Genauso, genau das ist es. Ja, ja.
Ja.
So ist es. Nee, genau, den muss er nachholen. Genau das ist es.
Nicht? Aber die Arbeit sollte letztendlich auch dahin führen.
Das zeigt er auch. Die führt dann dorthin. Er zeigt vor allen Dingen auch, dass beim Herr natürlich der Herr ist in der Gefahr, dass er unter sein Niveau fällt. Weil man sagt doch, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Wenn der Herr jetzt bloß mit dem Knecht umgeht, spiegelt er sich nur im Dienst des Knechtes und wartet bloß aufs Mittagessen darum, nicht? Und versinkt so im Genuss. Das ist die Gefahr. Das heißt, in den mittelalterlichen Epen heißt es immer, der Ritter verliegt sich. Nicht? Deswegen muss er dann zwischendurch weg da und wieder Abenteuer machen und Drachen erschlagen, so sehr seine Liebste eigentlich will, dass er da bleibt. Aber die sieht ja ein, was habe ich hinterher mit einem Ritter, der sich verlegen hat. Nein, der muss also raus und hoffentlich kommt er wieder samt Drachenzunge. Nicht? Aber wenn eben nicht, dann war er eben ein Held. Also diese Dimension, die da mit drin steckt. Nicht? Das ist ein Problem, das ist eine Spannung.
Das wäre jetzt die Frage, wie viel Mut braucht die Erhaltung der Schöpfung?
So ist es. So ist es.
Sonst nur erhalten, dann genau
so.
Abwärts.
So ist es. Ich erhalte immer nur, wenn ich mehr tue. Das ist ja das Richtige beim Nietzsche, dass der Wille zur Macht immer ein Wille zu mehr Macht ist. Es gibt keinen Stillstand, habe ich ja schon öfter gesagt. Es gibt keinen Stillstand, entweder geht es rauf oder runter. Und Stillstand kann nur faktisch passieren durch mein Hinaufgehen. Also dass ich stärker gegendrücke, weil es niemals statische Zustände gibt. Keine Grenze ist statisch, sondern Druck von beiden Seiten. Und wo der Druck nachlässt, siegt der Druck des anderen. Und deswegen verschieben sich ständig Grenzen und Gleichgewichte im Leben. Kann man überall durchspielen. Zum Beispiel innerhalb der Kirche zwischen Zentralleitung und Ortskirchen oder so. Es ist immer ein Druck von beiden Seiten, die bestehen. Und es ist immer ein Gleichgewicht. Im Rilke heißt das, das sind wie Leitern, die aneinander lehnen, nicht? Durch den Druck einer jeden. Es geht nicht anders, Druck und Gegendruck, die dort stehen. Das gehört mit hinein. Und das aber nochmal im Dienst jetzt der Wahrheit und des Guten. Und deswegen gehört das tatsächlich hinein. Und von dort her sagt, da wird sich denn ein Philosoph dann da so um sich kümmern. Und das geht ja dann bis dorthin, dass für die Philosophen, wie Cicero führt das extra durch in seinem Buch über die Freundschaft, haben wir mal hier gelesen, der sagt, die eigentlich selbstlose Liebe ist die Selbstliebe. Denn wenn ich wen anders liebe, kriege ich ja von dem die Liebe wieder, wenn man Glück hat. Nicht? Ich lade jemand ein und dann lädt er mich auch ein. Aber wenn ich mich selber füttere, wer lebt mich da ein, nicht? Also die ist wirklich selbstlos, die Liebe, was man da alles in sich hineinstopft und da an sich tut, von morgens beim Zähneputzen angefangen bis zum Abend, nicht? Und niemand dankt es einem. Also sagen die, ist die Selbstliebe die eigentliche selbstlose Liebe. Nach der Cicero kann man mal darüber nachdenken. Die Frage ist, was soll denn eigentlich sein? Ich würde sagen, eigentlich soll Austausch sein. Also wechselseitige Dankbarkeit. Und deswegen ist Liebe wirklich ein Transzendenzphänomen. Dann kann man nicht eigentlich sich lieben, sondern nur den anderen. Man kann mit sich befreundet sein, würde ich sagen, aber Muster der Liebe ist das nicht gerade. Das ist das, was er hier formuliert. Also, es erkennen die Lernbegierigen, sagt er dann auf der Seite 35 unten, dass die Philosophie, indem sie ihre Seele übernimmt, als ordentlich gebunden im Leibe und ihm anklebend und gezwungen, wie durch ein Gitter, durch ihn das Sein zu betrachten, nicht aber für sich allein und daher in aller Torheit sich umherwälzend und da sie die Gewalt dieses Kerkers erkennt, dass er durch die Begierde besteht, auf welche Weise der Gebundene selbst am meisten immer mit angreift, um gebunden zu werden. Das ist ja formuliert hier wie Asien, nicht? Und deswegen sagen die Griechen, wie Asien, Leben ist ein Unglück. Das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kommst, ist das zweite Beste. Das muss gesagt werden, wenn ich nicht an Schöpfung glaube. Da steht wirklich die Bibel ziemlich allein in der Weltweisheit herum und sagt, Endlichkeit ist gut. Es wird doppelt ausgedrückt. Erstmal sagt Gott, es sei, es werde. Und dann schaut er es nochmal an und sagt, es ist gut, es ist sehr gut. Das ist schon einzigartig. Nur mal, der normale Mensch lebt ja auch gern. Uns lieber lebendig als tot, also wir so normalerweise nicht. Auch wenn es nicht ein Honigschlecken ist immer. Aber sobald die Leute anfangen, da philosophisch zu denken, kommen solche Sachen raus, dass es ein Unglück sei. Und das sagt dann nur die biblische Tradition anders. Das ist schon.
Die asiatischen Traditionen dazu.
Eben, die sagen auch, es ist ein Unglück. Weil eben, man weiß ja nicht, wo man herkommt, aber man ist irgendwie hier ins Sein gefallen. Und das Hauptunglück ist, dass wir Individuen sind. Das heißt, dass wir ein anderer sind zu den anderen und da sind wir viel mehr nicht, als was wir sind und sind deswegen unglücklich in unserer Begrenztheit und deswegen heißt Glück Verschwinden des Individuums. Woher dieser falsche Durst kommt, den wir haben nach dem Leben, darüber sagt auch der Buddha nichts, das weist er ja auch ab. Da gehören dann diese Bilder hinein, dass er sagt, wenn ich brenne, frage ich nicht, warum es hier brennt, sondern ich lösche. Und wenn jemand einen Giftpfeil auf mich abgeschossen hat, dann frage ich nicht, warum der den geschossen hat, sondern ich sehe zu, dass ich den wieder rauskriege. Da kommt dieser ganze agnostische Pragmatismus des Buddhismus hinein, also in dem Kernbuddhismus, da sagt er, da weiß ich nichts drüber. Wieso das eine explodiert in die Vielheit und es dann diesen Irrtum gibt, wissen wir nicht. Man muss jedenfalls lernen durch die Unglücke des Lebens. Und wenn man es nicht kapiert hat, muss man eben nochmal leben. Bis man endlich so weit kommt zu sagen, nein, mich gibt es hier gar nicht und das ist alles nur Schein und Täuschung. Und wenn ich das wegnehme und löse mich auf wie das Salzmännchen im Meer oder wie der Wassertropfen im Meer, dann ist das das Glück. Ich glaube, dass man in der Richtung denken muss, ich komme wieder auf meinen Gedanken zurück, wenn ich nicht Schöpfung denke. Dann hat die katholische Kirche gesagt, und als Dogma verkündet im Ersten Vatikanischen Konzil, dass der Mensch grundsätzlich Gott als Schöpfer erkennen kann. Aber so groß ist der Unterschied zu den Protestanten an der Stelle nicht. Denn die sagen nur grundsätzlich, das ist so wie beim Radio Erivan, im Prinzip ja. Nicht? Tatsächlich hat es niemand geschafft, Schöpfung zu denken, noch nicht mal der göttliche Platon, niemand. Nur innerhalb des Glaubens der biblischen Botschaft wird geglaubt, dass es also freie Schöpfung gibt. Und wenn ich jetzt Schöpfung nicht habe, dann muss ich eigentlich sagen, Endlichkeit ist ein Unglück, denn ich habe zwar was, aber so viel, wie ich habe, das ist wie nichts gegenüber dem, was ich alles nicht bin. In diesem Verlangen danach. Nur mal, wie ich gesagt habe, je größer die Insel, desto größer, länger das Ufer zum Meer, was ich alles nicht bin.
Bitte? Wie denken denn die Buddhisten, also wenn die keine Schöpfung denken, woher denken die denn dann, dass alles herkommt?
Das wissen sie nicht.
Ach
das weist Buddha ab. Nicht? Es gibt dann eben im Hinduismus gibt es ja alle möglichen Geschichten, aber das sind Erzählungen, ohne dass da richtig klar wird, warum. Irgendwas ist da immer schon da und ist da schon gegeben, ohne dass man weiß, wo es herkommt. Und es ist auch nicht richtig klar, wie dieses Ureine eigentlich dazu kommt, sich zu spalten. Was da passiert. Dann gibt es die Geschichte, die haben wir ja beim Platon selber, zum Beispiel im Phaidros, also wo ja die Seelen sind ja seit Ewigkeit da, wo sie herkommen, ist die Frage. Und dann sind ja die Seelen, wir haben ja immer geredet von den drei Seelen Platons, nicht? Die Vernunftseele, die Mutseele in der Brust und die Begierdeseele im Bauch. Und diese drei Seelen stellt er im Phaidros dar als ein Wagengespann. Zwei Pferden, ein edleres, ein weniger edles Pferd. Das edlere Pferd ist die Mutseele und das weniger edle Pferd ist die Begierdeseele, die im Bauch sitzt. Und der Wagenlenker ist die Vernunftseele, die im Kopf sitzt. Und die fahren dann da immer drum herum und gucken die Wahrheit an. Und irgendwann passt der Lenker nicht auf oder das eine Pferd ist zu wild, aber was sind das für Erklärungen? Und dann fällt die Seele runter in den Matsch. Und dann sind wir in der Welt. Die Perle im Dreck. Und dann kommt es darauf an, dass wir da irgendwie das merken. Plotin sagt, es kommt nicht darauf an, ohne Sünde zu sein, sondern zu erkennen, dass man göttlich ist. Dann haben wir vergessen und das müssen wir uns dann wieder daran erinnern. Und da gibt es dann die verschiedenen gnostischen, Gnosis und Gnosis-Erkenntnis kommt das, diese gnostischen Entwürfe, Kirchen, Sekten, nennen wir heute, wo die unterschiedlichsten Wege vorgeschlagen werden, von der rabiatesten Askese bis zur wüstesten Promiskuität, nur damit man irgendwie aufwacht und merkt, hier gehöre ich ja nicht hin. Das ist die Lösung, aber wieso man darunter fällt, wird nicht gesagt. Ist nicht gewusst. Es gibt ja auch die Vorstellung, auch im griechischen Ricoeur hat das ja damals in seinem Buch über das Böse da so gezeigt, diese Vorstellung, dass am Anfang immer schon das Böse war, die Gewalt. Und dass dann die Ordnung durch Revolte kommt. Das ist so die politische Theologie der Stadtstaaten, also Mesopotamiens, Babylon. Dann wird eben der seine Kinder fressende Gott, der wird entmannt und dann übernimmt Zeus, diese junge Generation, dann die Ordnungsmacht. Kämpft gegen die alten Götter, gegen die Titanen, steckt die unter den Ätna und so. Ne? Also wird mit Gewalt Ordnung gemacht. Woher dieses Chaos von Ewigkeit herkommt, kommt nicht vor. Eben nicht, weil hier es ja Gott gibt. Nichts heißt ja nicht, es ist zwar wahr, dass, und das müssen wir auch festhalten, und da hat die Bibel auch lange gebraucht. Das haben sie nicht in der Genesis, Schöpfung aus Nichts. Das haben sie erst im Buch der Weisheit und im Makkabäerbuch, also 200, im dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus. Vorher ist das nicht da, weil das so schwierig zu denken ist. Also, dass Gott weder ein Material hat, das ist das, was die Griechen sagen, die Materie ist schon immer da und sie wird strukturiert. Oder, dass ich sage, aus dem Material Gottes, das ist Plotin, also mit der sogenannten Emanation, es fließt aus Gott etwas aus. Beides wird abgelehnt in der Schöpfung aus Nichts. Das bedeutet dieses Nichts hier, dass also Gott kein Material braucht, dass er schafft nicht bloß, Gott macht nicht bloß das Mögliche wirklich. Deswegen ist es auch nicht gut zu sagen, dass Gott die Ursache oder Urheber der Welt ist. Urheber und Ursache heißt ein Mögliches wirklich machen. Aber Gott stellt sich nicht gewissermaßen vor den Kleiderschrank der Möglichkeiten und sagt, welche Krawatte nehme ich nun und dann schafft er uns. Sondern er macht auch die Möglichkeit. Wirklichkeit und Möglichkeit, schlechterdings nur von ihm, da gibt es keine Vorgaben. Das heißt Creatio Entis Qua Entis. Also dieses Creatio Ex Nihilo heißt erstmal kein Material. Zweitens heißt es positiv, ganz und gar und restlos. Es ist kein Krümel in uns, der nicht geschaffen ist. Das regt viele Leute auf, deswegen reden die von einem ungeschaffenen Kern in uns oder so Geschichten. Sollen sich alles abschminken. Wir sind durch und restlos. Nichts. Aber natürlich schon immer gewollt und gewusst. Also ungeschaffen an uns ist, dass Gott uns schaffen wollte. Aber das ist nicht in uns, sondern das ist außer uns. Es ist also keine Eigenschaft von uns, sondern ein Prädikat. So, wenn ich sage, jemand ist geliebt, das ist keine Eigenschaft. Deswegen sagt Luther so scharf, das ist ab extra. Und hält der katholischen Theologie vor, die würde hier denken, die Gnade ist wie die Farbe auf dem Brett, so als eine Eigenschaft. Und tatsächlich ist Geliebtsein nicht dasselbe wie grün sein oder blau sein. Denn das eine ist meine Eigenschaft, die klebt an mir, aber geliebt sein, geachtet sein, gewollt sein, das klebt nicht an mir. Sondern das ist ab extra. Das ist ein Prädikat über mich, die Grammatik ist dieselbe. Ich bin gewollt oder ich bin 1,70 groß oder was weiß ich. Aber es ist was anderes. Und dieses ab extra, das ich verdanke, diese merkwürdige Exzentrizität, die macht das Geschöpf aus und im Wissen nochmal den Menschen. Deswegen stehen wir so gewissermaßen neben uns und können uns immer nochmal zusehen und zuhören, während wir was tun. Weil das so mitgegeben ist in der Form. Und das fehlt. Hier so, man weiß nicht wie, wir sind jedenfalls da und kommen uns beengt vor. Müssen uns behaupten und behaupten können wir uns nur, wenn wir nach außen drängen. Weil von dort her der Druck kommt. Ja, und dann, das ist eben ein Unglück, denn wie lange hält man das aus, den Druck zu bekämpfen? So nach den Sprüchen, der Starke ist am mächtigsten allein. Ja, nicht mehr, wenn er krank wird oder alt wird. Also sagen die unterm Strich, das Ganze ist ein Unglück. Dann können die Menschen damit umgehen, wie sie wollen. Entweder sagen sie, ich lasse es von vornherein, das ist das, was der Buddha vorschlägt, lerne auf den Durst verzichten. Oder ich mache es wie die Griechen und sage, solange wie ich da bin, bin ich da und kämpfe drum und will der Erste sein. Das ist diese merkwürdige agonale Struktur der Griechen. Wenn sie sich treffen, immer zeigen, wer ist der Stärkere. Das ist so die Grundgedanke in der Ilias und so. Dass sich durchsetzen, solange wie man es kann. Und dann gehört nicht umsonst, das ist ein griechischer Spruch, der älteste Spruch des Abendlandes. Im Tod tun die Seienden Buße für das Unrecht zu sein. Denn jeder von uns ist ja nur da, indem er wen anders verdrängt hat. Das Spermium, das das Rennen gemacht hat, die stehen und sitzen hier. Und nicht die Millionen, die stattdessen hier sitzen könnten. Auch nicht Millionen, sondern immer nur einer. Aber eben einer oder eine andere. Das ist also dieser erste Gedanke, der da drin steckt. Ja, und wie stellt man sich nun dazu? Also eben die Frage. Also die einen sagen, solange ich da bin, kämpfe ich da drum und mache das. Aber irgendwann ist Schluss und eigentlich ist das Ganze ein Unrecht. Was gibt es denn eine Antwort, um das aufzuheben? Nur die, dass ich mich eben nicht diesem Kampf verdanke, sondern dass ich geschenkt bin. Deswegen macht Levinas macht das so stark. Warum fängt die Bibel an mit diesen späteren Texten? Er ist in der babylonischen Gefangenschaft endgültig redigiert, der Schöpfungsberichte. Warum fängt sie nicht an mit dem Exodus? Denn das ist der eigentliche Anfang Israels. Man sagt, er fängt deswegen an, damit ich legitimieren kann, dass ich nach Palästina einwandern darf, weil mir Gott dieses Land schenkt. Deswegen heißt das, so sagen wir mal abgewürdigt, das gelobte Land. Nicht? Gelobt ja nicht von uns gelobt, weil es so schön ist, und gelobt heißt hier das versprochene Land. Nicht? Gelobtes Land heißt das versprochene Land, das verheißene Land. Das ist die einzige Methode. Und deswegen in seinem letzten großen Buch, da Autre Manquetre ou de la Délaissance, hat er drei Motti oder vier, und eins der Motti ist von Pascal, wo er sagt, derjenige, der als Erster irgendwo einen Pfahl einschlug und sagte, das ist mein Land, der hat das Unrecht begründet in der Welt. Das Land gehört niemand. Deswegen gab es in Israel ja diese Regelung, die nie durchgeführt worden ist, aber wir lesen sie, des sogenannten Jobeljahrs. Alle 50 Jahre fiel alles Land, hätte eigentlich den Besitzern, Unternehmern das Land wieder weggenommen werden müssen und neu verteilt werden.
Das wäre günstig, dann könnten Sie es nach 50 Jahren den Palästinensern zurückgeben.
So ist es. Ja, genau so. Ja, genau das. Ja. Aber das ist natürlich niemals durchgeführt worden, auch in Israel schon nicht. Denn was heißt denn das konkret? Was mache ich, wenn ich mich den 50 Jahren nähere? Nicht? Wer kauft dann noch? Wer verkauft noch? Also natürlich ging das gar nicht. Aber man muss mal sehen, dass das im Gedanken drin war. Zu wissen, eigentlich geht das nicht. Land kann niemand gehören, das kann nur Gott verteilen, wie das Leben. Also, sagt er, stellt deswegen die, wird, deswegen stellt die Bibel diese Genesis-Kapitel vor Exodus, entworfen eben, durchgeführt, natürlich zurückgehend auf älteres Material schon, aber genau in der Exilszeit, wo eben Israel jetzt vor der Wahl stand, entweder ich kündige meinen Gott auf, denn der hat ja versagt, ich halte mich an die Götter der Sieger, oder ich interpretiere das Neue und sage, mein Gott, der weiß schon, warum er das macht, und so hat Israel entschieden. Zu sagen, Gott weiß, was er macht, kommt der Tun-Ergehen-Zusammenhang hinein und so und die anderen Völker. Bitte?
Aber es ist doch aber auch sehr schwer verständlich zu sagen, das Land kann niemandem gehören, es kann nur Gott verteilen. Weil das wird ja auch so ein bisschen in der christlichen Soziallehre wirklich behauptet, in Hinwendung auch zum Kommunismus. Also ja. Das ist natürlich wieder sehr viel Sprengstoff.
Es ist drin, ja, ja, ist wirklich drin. Und deswegen, das ist ja, darauf haben sich ja immer die Christen unter den Kommunisten auch berufen, nicht? Dass sie sagen, an sich ist dieser Gedanke, an sich kann Land einem nicht gehören. Nun würde ich sagen, man kann das schon verbinden, wenn ich jetzt unterscheide Eigentum und Besitz und Sozialpflicht oder so. Ich könnte mir schon denken, dass man auch eine ohne dass es gleich Kommunismus ist, also eine Ordnung aufbauen kann, in der. Denn dem Volk gehört es nämlich dann auch nicht. Während dem Kommunismus gehört es ja dann doch immer irgendwem der Partei oder so. Und das geht natürlich nicht. Also deswegen, es geht wirklich nicht. Sondern ich muss sehen, was ich mache. Und ich finde bei uns schon gut, in unserem Grundgesetz, dass er gesagt wird, es gibt eine Sozialpflicht des Eigentums. Ich muss das nur zeigen, dass das für alles mitgilt. Also auch für uns selber, auch für meine eigene Leiblichkeit, mein eigenes Leben, dass ich nicht einfach sagen kann, ich gehöre mir, ich kann mich einfach zugrunde richten, sondern dass ich da verpflichtet bin in der Gesellschaft. Das sagt Aristoteles so und das übernimmt Thomas. Ein Argument von Thomas gegen den Suizid ist, dass es ein Unrecht gegenüber der Gesellschaft ist, weil ich nicht einfach mir gehöre. Die Gesellschaft hat in mich was investiert, die hat was getan, sagt er, und übernimmt dieses Argument von Aristoteles. Sagt, deswegen darf ich mich nicht einfach töten. Genau wie es richtig gewesen wäre, wenn die DDR gesagt hätte, wer auswandern will, der muss was zahlen. Das ist nicht Unrecht. Umso kann, wir haben bis jetzt für diesen Menschen einiges an Ausgaben gehabt. Das ging mit der Geburt los. Die irgendwer also gezahlt hat oder so die Geschichten und mit der weiteren Ausbildung. Also dass jemand hier irgendwas abzuzahlen hat, wenn er geht. Darüber kann man reden. Muss nur gucken, wie viel. Es wird nur ein Unrechtsstaat, wenn es verbietet, auszuwandern und die Leute noch erschießt, wenn die da auswandern wollen. Das ist völlig klar gegen die Menschenrechte. Aber dass das was kosten würde, weil ich der Gesellschaft hier was schulde, das ist kein Problem. Das ist einsichtig.
Aber da wurde ja auch der Verkauf vorgenommen. Ne? Der Westen kaufte dann die...
Das ist dann, das haben die dann probiert, nicht? Nach der Seite. Das ist dann auch wieder ein Punkt, der geht. Eben, da kann man drüber reden. Also wer das dann bezahlt, wo das Geld herkommt, ob man sagt, das ist so ähnlich wie bei den Fußballern. Nicht? Dass dann der eine sagt, also ich bezahle was, die anderen haben den schon ausgebildet und das ist da. Das muss man nicht unbedingt als Sklavenhandel beschreiben. So kann man es natürlich auch beschreiben. Nicht? Also man kann auch sagen, nein, das ist ein fairer Ausgleich nochmal der Kosten oder sowas, dass das geschieht. Und wenn das neue Land jetzt diese ausgebildeten Ingenieure will, dass sie dafür dem anderen Land was zahlt, darüber kann man noch reden. Nur wenn das in dem Kontext geschieht, wie es da geschehen ist, eben mit Mord und Totschlag und Schießbefehl, dann ist es natürlich ein fundamentales Unrecht. Und damit ist klar, dass es ein Unrechtsstaat ist. Aber nochmal, dass man nicht einfach so sagen kann, ich gehöre nur mir und dass es da keine Verpflichtungen gibt gegenüber der Gesellschaft, das stimmt nicht. Das wäre so ein schrankenloser Liberalismus, der nicht richtig ist. Bitte?
Aber da sieht man doch schon wieder die ungeheuerlichen Differenzen zueinander und miteinander.
So ist es.
Wenn man sich das angloamerikanische System wieder anguckt, wo jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ja. Der auch von der Eigenverantwortlichkeit immer wieder spricht. Ja. Also ich glaube, der Weg des Einzelnen ist unstrittig und unbenommen. Also sich nur auf die Gemeinschaft und auf die
Nee, das geht überhaupt nicht.
Das geht ja überhaupt
nicht. Das habe ich aber auch gar nicht gesagt. Nee, da wäre ich missverstanden. Ich habe nur darauf hingewiesen, gegenüber Leuten, die sagen, ich gehöre nur mir und mache das, dass ich jetzt nicht bloß ein Teil bin, sondern dass ich Teilhaber bin. Ein Teil kann ich teilhaben. Das ist ja die Formel, die katholisch verwendet wird. Die eben auch das Hauptwerk von dem verstorbenen Papst, Person und Tat, wo er das genau durchführt, sagt, es gibt diese beiden Straßengräben, den Totalitarismus, wo die Gemeinschaft alles ist. Das ist das, was er in seinem Kommunismus erlebt hat. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Idee, ich bin ein Einzelner und der Staat ist nur dafür da, das Individuum vor den anderen zu schützen. Die Formel, die da so am griffigsten ist, die mir da immer einfällt, ist von Heinrich Böll, der gesagt hat, ich brauche den Staat nur, damit die Laternen brennen, wenn ich betrunken nach Hause komme. Also das ist also der andere Straßengraben. Und in der Mitte wäre jetzt eigentlich das, was wir machen sollen. Ich bin eine Sozialverpflichtung des Eigentums, eigener Einsatz, Subsidiaritätsprinzip, was der Einzelne kann, soll er machen. Kein Versorgungsstaat wie in der DDR, dem heute die Leute nachtrauern, wie eben Israel in der Wüste auch den Fleischtöpfen Ägyptens nachgetrauert hat. Und gesagt, dort haben wir zwar arbeiten müssen, aber wir waren versorgt. Und das hört man heute immer wieder in den neuen Ländern auch von den Leuten. Jetzt muss ich mich da selber kümmern. Früher lief das ja so vernünftig, es wurde also geklärt und bestimmt. Nein, nein. Eigenverantwortung, völlig klar. Aber Eigenverantwortung so, dass ich zugleich verpflichtet bin der Gemeinschaft. Also diese Spannung, die da hineingehört, die nicht einfach zu halten ist und für die es auch nicht die Mitte gibt, sondern mitten. Sie wissen ja, das haben wir schon öfter angesprochen, nicht? Dass ich immer sage, es gibt also die Tugend ist die Mitte zwischen zwei Lastern, aber zwischen Geiz und Verschwendung gibt es zwei Mitten, nämlich Sparsamkeit und Großzügigkeit. Und so gibt es natürlich jetzt auch innerhalb des Staatsdenkens. Also natürlich kommt nicht in Frage Totalitarismus und kommt nicht in Frage schlechthin der Individualismus. Aber wie ich das jetzt verteile, dass es da rechts von der Mitte Leute gibt und links von der Mitte, auch unter Christen, damit sollte man leben können. Denn die Gefahr ist ja nicht, die, wie ich immer sage, dass der Verschwenderische sich für großzügig hält, sondern die Gefahr ist, dass der Sparsame den Großzügigen für verschwenderisch hält und der Großzügige den Sparsamen für geizig. Bis rein in die Lager unter den Christen oder in der Kirche. Wenn man sagt, nein, es gibt eben Linkskatholiken und es gibt Rechtskatholiken, ohne dass die jetzt schon da sitzen oder dort sitzen. Da ist dann eine ziemliche Variationsmöglichkeit gegeben. Das ist schon wahr. Also diese Spannung, die dort hineingehört. Und deswegen kann man da immer dazulernen, sagt er, und dann bleibt das so in dieser Form bestehen. Also die Leiblichkeit ist natürlich besser, als er sie hier behandelt. Das ist gar keine Frage, nicht? Aber dass man ein prekäres Verhältnis zu einer Leiblichkeit hat, leuchtet ein. Meine Begründung war ja immer die, wer eine Seele hat, das heißt ein Leib haben, der spürt seine eigene Lust, seinen eigenen Hunger, seinen eigenen Durst, seinen eigenen Schmerz und nicht den von anderen Leuten. Das heißt, Leib haben heißt egozentrisch sein. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit meiner Freiheit und meinem Bewusstsein? Ratifiziere ich meine Egozentrik und bin dann ein Egoist? Oder arbeite ich dagegen, Grundtugend Gerechtigkeit, und sage, ich ziehe mich nicht vor, bloß weil ich es bin, sondern ich versuche fair zu sein. Das ist die Frage, die drinsteckt. Aber von der Leiblichkeit her sind wir erstmal egozentrisch, außer so in Augenblicken, wo wir verliebt sind oder so. Oder die Mutter, wenn sie ein Kind bekommen hat oder so. Da ist dann also eine andere Struktur drin, aber normalerweise ist es anders. Und deswegen ist so ein Grundgedanke der ignatianischen Spiritualität das agere Contra. Man muss eigentlich immer gegen sich handeln. Wenn so andere Leute sagen, nein, nein, die spontanen Dinge sind schon richtig, sagt Ignatius, nö, das ist gar nicht so. Zumal kommt ja hier und dann noch die Lehre von der Erbsünde hinein, dass wir nicht mehr so sind, wie wir eigentlich sein sollten. Aber vorher schon, dass man eher eigentlich gegensteuern müsste, weil man erstmal in einem so der Drang drin steckt, zu haben und selber zu haben oder so. Das gehört zum Menschen immer dazu und dann wären wir wieder bei diesem Punkt mit dem Tod, dass ich also gegenüber meinen eigentlichen Lebensstrebungen, meiner Selbsterhaltung und Selbstausweitung immer ein bisschen kritisch sein muss. Denn sonst ende ich beim Kampf aller gegen alle. das dem gegeben ist. Und das führt er ja dann aus, der nächste Text ist dann das Gastmahl, ne? Von der Liebe, wo er das ja dann jetzt nochmal extra anspricht, dass der Eros die Mitte ist zwischen Weisheit und Torheit. Keiner der Götter sucht die Weisheit oder begehrt, weise zu werden, denn er ist es. Und auch wenn ein anderer Mensch weise ist, sucht er nicht die Weisheit. Da haben wir jetzt schon so geredet. Also warum? Warum soll ich nicht, wenn ich weise bin, noch weiser sein wollen? Ich behaupte, Weisheit suchen wollen ist schon weise. Das ist die merkwürdige Sache. Also nicht weiser werden wollen ist töricht. Wer weise werden will, ist schon weise. Nur gibt es eben gerade bei der Weisheit. Er kann aber noch weiser werden wollen. Aber Weisheit suchen ist schon weise. Also er sucht sie. Die Toren suchen nicht Weisheit, natürlich nicht. Aber der Weise sucht mehr Weisheit, würde ich sagen, gegen ihn. Dass das Wissen selber weiterdrängt, aus dem einfachen Grund, dass jede Antwort neue Fragen aufwirft. Ganz simpel. Wir müssen ja bloß zurückblättern. Wenn da gesagt wurde, für die Weisheit nichts zu viel oder so ähnlich, sofort fragt man, wo ist jetzt die Grenze? Wann wird es zu viel oder wann nicht? Also jede Antwort wirft von sich her Fragen auf. Und das wundere ich mich, dass er das hier so auslässt. Nicht? Was anderes ist noch zu sagen zu diesem Text über die Weisheit, dass ja hier dann der Mythos erzählt wird, dass der Eros der Sohn von Armut und Reichtum ist. Liest man immer wieder Reichtum. Steht aber im Griechischen nicht. Steht nicht Plutos da, sondern Poros. Und Poros ist dasselbe Wort wie Furt, Pore. Das heißt, das sich durchdringen. Gegenbegriff Aporie. Ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe keinen Durchgang. Nicht? Poros ist der Durchgang. Die Pore, die Furt, Frankfurt. Die Furt. Und deswegen ist Eros nicht der Sohn von Armut und Reichtum, sondern der Sohn von Armut und Findigkeit. Und das ist was anderes. Da steckt diese Kraft des sich Durchwurstelns drin oder so. Die Unerbittlichkeit steckt da drin. Die Härte des Eros auch. Das muss man also mitsehen, dass das hier drin steckt. Er sagt, die Liebe zum Schönen da, das hat ihm die Diotima da so erklärt, das ist ja auch wahr. Nicht? Er ist weisheitssuchend und natürlich ist der eigentliche Eros dann für Plato die Philosophie. Bitte? Weil ihr was fehlt. Also es wird ja im Mythos erzählt, dass die Hochzeit und die Pinia, die liegt da und schläft, hat zu viel getrunken auch und so, und dann der Poros schwängert sie dann im Schlaf.
Was ist denn diese Findigkeit? Ich verstehe nicht.
Das heißt, also vorstellen auf allen Ebenen, zum Beispiel, dass man ein guter Geschäftsmann ist, dass man weiß, wo man jetzt was günstig einkauft, was man dann teuer verkaufen kann. Oder in der Liebe, wie man immer gesagt hat, im Krieg und in der Liebe gilt alles. Da gibt es keinen Betrug, da ist jede List erlaubt. Das gehört so zu den Volkssprüchen, die so gemeint sind. Natürlich sollte das in der Liebe nicht so sein, aber das, was die jetzt da Liebe nennen. Nicht? Also, dass da aller Trug und Betrug erlaubt ist, weil man auf jeden Fall sein Ziel erreichen will.
Hat das so was mit List, mit
Treue? Ja, alles das gehört dazu. Und deswegen, das meine ich, also mit dieser Findigkeit, diese Raffinesse, die da drin steckt, dass sich durchwursteln können. Diese Ausgeprägtheit, die da ist, mit der ganzen Härte und Erbarmungslosigkeit, die dazu gehört. Durchsetzungswille. Sagen Sie Energie, und man kann durchaus mitdenken an kriminelle Energie. Nicht? Das muss nicht gleich so weit gehen. Aber das steckt alles mit drin, wenn ich sage Findigkeit. Und deswegen ist also der Eros eine zweischneidige Geschichte. Und wäre es zweischneidig, also Liebe bloß vom Eros her zu denken. Ich darf nochmal wiederholen, ich schimpfe nicht auf den Eros, das ist eine tolle Sache. Nur muss man gucken, wie weit bleibt im Eros auch erhalten diese Momente des Wohlwollens oder so. Wenn er bloß Eros wäre, bloßes Begehren, dann bleibt eben wirklich, fehlt diese Gegenkraft. Genau wie ich das dem Utilitarismus vorwerfe. Ich sage, warum soll ich nicht also nützlich sein wollen? Das ist noch nichts Schlechtes. Aber wenn ich das als Grundprinzip ansetze, ohne ein Regulationsprinzip, gehe ich ja über den Einzelnen hinweg. Bis dorthin, dass ich dann eben einen Krankenpfleger schlachte, um seine Organe an die 4 Nobelpreisträger da im Klinikzimmer zu verteilen. Nein, ich muss festhalten, sowas wie Menschenwürde, dass ich einen Menschen niemals bloß zum Mittel machen kann, dann kann ich Utilitarist sein. Aber nicht als schlechthiniges Prinzip einfach so. Dann kann ich im Utilitarismus keinen Unterschied machen zwischen Pflichten, die mir zuzumuten sind, und unzumutbaren Pflichten. Wenn ich sage, es geht nur um die Gemeinschaft. Das kann nicht gehen. Und so muss ich also in den Eros noch was einzeichnen. Wo ist diese Linie drin, dass ich also nicht bloß da meinen Willen durchsetzen will, mein Begehren, sondern wo respektiere ich den anderen? Also erstmal das Objekt meiner Begierde und wo respektiere ich den Konkurrenten um dasselbe Objekt? Das sind ja Fragen, die sich stellen. Und die der Eros als Eros, wenn ich ihn bloß jetzt für sich nehme, nicht beantwortet. Nur darauf will ich hinweisen. Beantwortet weder die Frage, wie gehe ich mit dem Objekt meines Begehrens um, noch wie gehe ich mit dem Konkurrenten um in meinem Begehren. Und da sehen Sie sofort, dass das beantwortet werden muss, die Frage. Deswegen kann Eros nicht alles sein. Sondern muss ich einen Grundbegriff drunter legen, der ursprünglich ist, und den nennt Pieper also Gutheißung. Das ist eine vorläufige Bestimmung, weil ich halt nochmal fragen kann, warum heiße ich gut? Weil es für mich gut ist oder weil es an sich gut ist. Aber erstmal formuliert Gutheißung anders als Begehren. Und Begehren ist eine Form von Gutheißung. Das ist es natürlich, deswegen wollen wir ja begehrt werden. Aber es kann nicht die erste Bestimmung sein. Und das wird hier zu wenig deutlich. Ich sehe andererseits auch nicht, wo das da genau einzuzeichnen wäre, eben außer bei diesem Gedanken der Gerechtigkeit, dann haben die den ja auch. Und deswegen ist ja für die Antike die Gerechtigkeit die Urtugend. Nicht wie nachher christlich orientiert nach Ambrosius die Klugheit, sondern die Gerechtigkeit. Wir haben es hier aber auch mit der Klugheit oder mit der Sophia zu tun, mit der Weisheit an der Stelle. Entweder wird Phronesis gesagt da im Griechischen oder eben Sophia. Für das, was wir dann im Lateinischen Prudentia Klugheit nennen. Aber die Urtugend ist die Gerechtigkeit. Erstmal für die dort, das ist ein Gespür, das da drinnen sitzt. Und von dort her dann dieser berühmte Gedanke aus der Politeia, das ist der nächste Text, nicht? Dass er jetzt dort sagt, die Philosophen, wenn die schon nicht Könige sind, dann sollen die Könige wenigstens also philosophieren. Da ist was Richtiges gesehen, aber natürlich auch wieder etwas verkürzt, denn Philosophen können natürlich nicht regieren, weil die ja dauernd Fragen im Kopf haben, nicht? Und auf jede Antwort wieder neue Fragen. Während es ein eigenes Donum Regiminis, wie dann die Lehrer sagen, geben muss, um zu regieren. Das ist zum Beispiel die Frage, wen macht man zum Oberen? Hier bei den Jesuiten, sei es im Haus oder in der Provinz. Das müssen nicht die philosophischsten sein, sondern sie müssen dieses Donum Regiminis haben. Also die Begabung zu herrschen. Worin besteht die? Zum Beispiel darin, dass ich rechtzeitig Entscheidungen treffen kann. Während ein Philosoph, der denkt eben einfach weiter, das Leben ist kurz, aber die Kunst ist lang, der kann immer einfach nachdenken und immer weiter. Natürlich, manche schreiben auch irgendwann ein Buch, nicht? Und dann muss man auch, das liefert man jetzt ab, während andere niemals ein Buch schreiben, weil sie sehen, es ist immer noch nicht fertig.
Der stolpert schon über die eigene Wahrheit.
Ja, insofern schon, dass man sagt, sie ist noch nicht fertig. Also so Leute gibt es, die sagen, ich muss es immer noch mal verbessern und noch mal verbessern. Studenten, die in der Gefahr sind, die schützen wir dadurch, dass wir Abgabefristen setzen. Denn verbessern kann man natürlich jede Arbeit immer noch. So wie Lichtenberg schreibt, sagt, die letzte Hand an sein Werk legen, heißt es verbrennen. Und Husserl erzählt so was aus seiner eigenen Kindheit, dass er 10 Jahre ein Taschenmesser geschenkt gekriegt hat und hat das geschliffen, 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 bis die Klinge weg war. Weil es ihm auch noch nicht scharf genug war. Und so denkt der Husserl auch. Ne? Also immer nochmal schärfend, nochmal zu, diese tausende von Seiten, die er da in seiner privaten Kurzschrift da immer an seinem Stehpult, guckt er so auf das Freiburger Münster und füllt da die Papiere, weil er immer schreibend gedacht hat. Tausende von Blättern, die da noch liegen im Archiv. Immer noch weiter, einiges hat man ihm ja auch entrissen und das ist dann auch erschienen. Nicht? Aber eigentlich immer so weiter. Also es gibt schon die Gefahr zu sagen, nein, das könnte immer noch besser gemacht werden, immer besser gemacht werden, wann breche ich jetzt ab und sage Schluss. Aber Philosophie als solche geht eigentlich immer weiter. Und diese Gabe, jetzt muss entschieden werden, trotz der Gegengründe, zack. Das ist eine eigene Begabung. Und die braucht jemand, der regiert. Bitte?
Ich hätte gerne eine Frage zu den Eros. Sie haben ja jetzt in den Eros als Regulierungsprinzip einen zusätzlichen Gedanken reingemacht.
Ja.
Meine Frage wäre jetzt, aber nicht eigentlich so von den Grundprinzipien so, dass der Eros dem Thanatos gegenübersteht und eigentlich sich dann das Regulationsprinzip eigentlich aus dem Thanatos ergibt, also aus dem Todesstrom.
Ja, eben, und das meine ich, kann eben nicht gehen. Ja, ja, das finde ich, löst eben das Problem nicht, sondern lässt die Sache, man könnte jetzt mit einer anderen Tradition sagen, in der Naturwüchsigkeit. Also dass es in uns einerseits diesen Todestrieb gibt, weil alles eben irgendwie vergeht und diese Müdigkeit eintritt und eben diese Entropie zunimmt. Da ist ja nur jetzt so dieses Wissen, das innere Wissen um die Endlichkeit und Vergeblichkeit von allem und diese Selbsterschöpfung des Begehrens drin. Aber das ist keine, wie soll ich sagen, keine positive Regulierung, die dort gegeben ist. Die habe ich erst in diesem Begriff der Personenwürde. Und das ist halt das, was ich auch vermisse dann bei Freud. Nicht? Diese Dimension, dieses wirkliche Anerkennen der Personenwürde. Natürlich war ein hochgebildeter und, Mensch und so, so, dass er das der Sache nach drin hatte mit seinem Humanismus. Aber wo kann er das unterbringen, wenn er zugleich jetzt eben, wie das halt damals war für die Intellektuellen und die Mediziner nochmal, ein Atheist ist? Nicht? Wie begründe ich dann eigentlich Personenwürde? Eben, was tue ich da? Und da meine ich, dass eben jetzt der Todestrieb zwar ein Antagonismus da ist und der faktisch die Dinge bremst, aber dass das keine Lösung ist, keine Hilfe zur Humanisierung des Eros ist, um es so auszudrücken. Oder was ich lieber sagen würde, zur Personalisierung. Also an sich muss doch der Eros, wie der Sexus auch, muss integriert werden in die Person. Und da kann ich nicht sehen, dass der Todestrieb da die genügende Hilfe ist für die Integrationsleistung. Sondern der ist doch nur eine äußere Grenze, dass man so sagen kann, na gut, ganz so schlimm wird es nicht, irgendwann schlägt das Pendel wieder nach der anderen Seite aus. So etwas salopp gesagt jetzt. So kommt mir das nur vor, dass der dort da ist. Aber es ist wirklich keine innere Regelung. Deswegen mein Vorschlag zu sagen, der Eros ist eine bestimmte Erscheinung von Liebe. Und der Kern von Liebe ist nicht Eros, sondern der Kern von Liebe ist Gutheißung. Die Wertlehre würden sagen, eine Antwort auf einen Wert, der sich mir zeigt. Ich mag das nicht so mit der Wertlehre, deswegen rede ich nicht so. Aber die würden das so formulieren. Also behauptet, dass Liebe im Kern Antwort auf Gutes ist. Und das sagt erstmal, ich will, dass du seist, nicht ich will es haben, sondern es ist schön, dass es das gibt. Und dann wird das erstmal gefeiert. Und diese Feier, das meine ich, ist eine Dimension, so könnte man es auch formulieren, wo bringe ich unter im Eros Fest und Feier? Ich kann natürlich sagen, ich bin glücklich oder zufrieden, wenn ich erreicht habe, was ich will. Dann geht auch die Zufriedenheit wieder verloren und dann baut sich wieder das Begehren auf. Das ist wahr. Aber was ist eigentlich der Kern von Fest und Feier? Da sagt dann Pieper in seiner Festtheorie, das ist genau diese Gutheißung der Welt, die sich also darin ausdrückt in der Bibel, dass Gott sagt, er sah alles und sagte, es ist sehr gut. Das sagte er nicht aus dem Eros. Sondern da sagt er aus einem Wohlwollen und aus einem Vergleich dessen, wie er meint, dass es sein soll und wie es dort ist. Also das ist nicht selbstbezogen und nicht begehrend formuliert. Und diese Dimension, die vermisse ich, also im Freudschen Entwurf, obwohl er das natürlich irgendwie lebt und hat nochmal, aber er ist viel zu gebildet und hat das mit drinnen. Aber wenn er das jetzt systematisiert und reflektiert, dann nimmt er das zurück. Deswegen, wie sieht seine Kunsttheorie aus? Könnte man es zum Beispiel daran zeigen? Weil Kunstwerke sind ja auch also gestaltgewordene Meditationen und Feste. Wo bringt er das unter? Das ist ja dann diese merkwürdige freudianische Kunsttheorie, die dann daraus kommt. Nicht? Weil er denkt wirklich alles vom Bedürfen her. Und das finde ich eben schwach, wie Marx auch. Das sind diese beiden großen Entwürfe, Freud und Marx, die vom Bedürfnis her denken. Und für mich hat das sogar den Eindruck, bis hin in die Sprache dann. Die ganze Welt eine Bedürfnisanstalt. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Und da ist nichts Festliches. Bitte?
Ist es nicht möglich, dass das so verstanden werden muss, dass es nur Selbstschutz war, um das auszuklammern? Die waren sich sicherlich dessen bewusst, auch Freud, dass es sowas wie Eros gibt, aber aufgrund von eigenen Erfahrungen, dass sie das wirklich ausgeklammert haben.
Na, den Eros klammert er nicht aus. Die ist ja die Basis von allem bei ihm. Also das ist gerade, deswegen wende ich mich gerade dagegen, den setzt er gerade an, ganz so wie eben die Griechen hier auch, und sagt, das ist dieses Bedürfnis und Streben ist die Grundbestimmung. Wobei er dann jetzt obendrein nochmal den Eros sehr stark vom Sexus her denkt, wo man heute ja weiß und sagt, gut, das ist halt Spätbürgertum und Wien 19. Jahrhundert oder so, dass das dann nochmal also eine Rolle spielt. Das sind solche Begrenzungen, aber der entscheidende Punkt ist jetzt nicht, dass er da den Eros, den Sexus so stark betont, sondern den Eros darin. Das macht er auch in seinen Texten da zum Kästchen, da seinen Shakespeare-Interpretationen oder so, ne, wo das also wunderschön zeigt und darstellt, Streben und Bedürfnis. Aber ist eben das Streben das Erste? Das ist mein Punkt. Kommt daher wirklich unsere ganze Energie? Oder gibt es nicht eben diese Situation der Antwort? Ist wirklich die Grundbestimmung die Selbsterhaltung und Selbstausweitung? Das sagt die ganze Neuzeit eigentlich. Bei Spinoza haben sie das, der Conatus entis ist esse sum conservare. Also die Grundneigung, der Grundvollzug des Seins ist, sich im Sein zu behaupten. Stimmt das wirklich? Wie erkläre ich dann, dass es selbstvergessenes Entzücken gibt? Dass es so eine Spitze gibt, wie in der Zeile des Gloria der römischen Liturgie, dass dort gesagt wird, wir danken dir wegen deiner Herrlichkeit. Was in Frühformen noch hieß, das ist simpel zu verstehen, wir danken dir wegen deiner Barmherzigkeit. Das ist noch gut zu verstehen. Nein, der Adel des Menschen ist, dass er sagen kann, wir danken dir, dass du so herrlich bist. Das meine ich, dass diese Dimension hier hineingehören kann. Dass hier nichts gegen das Begehren, nur ist wirklich das Begehren das Äußerste oder ist nicht Entzücken noch mal humaner als Begehren?
Aber liegt das nicht daran, dass es eben in dem Leben selbst diese Schwierigkeiten gibt, mit der Kunst überhaupt sein zu dürfen, dass es wirklich als Kunst in Erscheinung tritt?
Ja, eben.
Dann ist ja die Frage erst einmal beantwortet, wenn das der Fall ist.
Ich meine, das gilt.
Gäbe es nicht das Problem, aber diese Trennung, dass es eine Kunst ist.
Aber das gilt für, das glaube ich, gilt für alle diese Kulturbereiche. Sie sprechen es natürlich für die Kunst an. Aber dasselbe gilt für die Wissenschaft. So, sage ich dort auch, geht es in der Wissenschaft in erster Linie um Verwertbares?
Oder? Entschuldigung, ich habe Gunst.
Ach, Gunst. Ach, Verzeihung. Gunst. Ja. Ja, eben, die ist so schwer zu vermitteln. Die gehört hin. Richtig. Nee, genau die Gunst, das Gönnen. Ja, Verzeihung, ja. Nee, Gunst. Eben, dass das die Grundbestimmung ist. Das ist ja das, was ich immer, wofür ich fechte. Also die Grundbestimmung ist das Gönnen, die Gunst, weil das eben in dem ist, was die biblische Tradition der Schöpfung weiß. Sie ist ein reines Gönnen.
Aber es scheint eben so schwer zu sein. Der Hölderlin sagt auch an einer Stelle, dass nicht einmal der Weise weiß eben, was ihm die Weisheit noch bereiten kann.
So ist es.
Und dadurch?
Nee, wir sind Bedürfniswesen, ist gar keine Frage. Wir sind Bedürfniswesen und das Bedürfnis drängt sich mehr vor als das andere. Das ist gar keine Frage, das weiß jeder von uns von sich selber. Das ist so. Das Negative drängt sich vor und das Bedürfnis drängt sich vor. Das ist völlig klar. Trotzdem, deswegen muss man sich ja eigens besinnen, meditieren, umkehren und sagen, die wenigen Augenblicke, wo einem geschenkt wird, gut zu sein, also zu gönnen oder so, die wiegen eine Unmenge von anderem auf, weil ich hier fragen kann, was ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass es das überhaupt gibt, dass man was gönnen kann, obwohl einem selber fehlt, dass man gönnen kann, was einem selber fehlt sogar. Und das ist in der Tradition auch immer gesagt worden, dass die eigentliche Gestalt, Sichtbarkeit der Liebe, die Mitfreude ist. Weil man sich mit dem anderen freuen kann, auch wenn man selber nicht selber glücklich ist. Man kann sich freuen, dass der Freund das Examen gut gemacht hat, wenn man selber durchgefallen ist. Gelingt nicht immer. Und die Frage, welche Bilder, aber dass sowas überhaupt möglich ist, hebelt in meinen Augen den ganzen Schopenhauer aus. Habe ich auch dem Kollegen Schmidt mal so gesagt, darüber zu diskutieren. Da sage ich, ein Vollzug wirklicher Freundschaft und Gönnen hebelt auch den ganzen Schopenhauer aus. Sagt er, ja, haben Sie eigentlich schon recht. Es kommt seltener vor. Eben, klar, ist das Schöne nicht häufig. Aber so selten es auftritt, die Frage der Bedingung, der Möglichkeit, dass es überhaupt auftreten kann, muss bedacht werden. Ich will doch keine Philosophie machen, die unser Elend nochmal bloß abspiegelt. Dass wir Egoisten sind, das weiß ich auch so. Dafür muss man keine Philosophie machen. Sondern die Frage ist, ist das alles? Oder kann ich nicht sagen, dass jenseits unseres Egoismus uns in aller unserer Not und aller unserem Egoismus immer wieder auch geschenkt wird, wirklich zu gönnen? Und dann ist man dankbar bezeichnenderweise. Das heißt, wir gönnen, aber offenbar wird es uns geschenkt, sonst wären wir ja nicht dankbar dafür. Also belege ich ja einfach von dort her, meine ich. Das ist einfach Empirie, dass uns sowas geschenkt werden kann. Zu versöhnen, nicht nachzutragen, nicht das letzte Wort oder und alles, was man da so schildern kann, dass es das gibt. Selten, okay, meinetwegen selten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wie kann es das überhaupt geben? Das ist die Frage, wo alles so dagegen spricht. Wir sehen müssen, wo wir bleiben mit unseren Ellbogen und sehen, wie man durchs Leben kommt.
Also ich kann mein Ich einsetzen zum Gönnen oder zur Egozentrik.
So ist es, ja, genau. Und warum kann ich es denn überhaupt zum Gönnen einsetzen? Woher habe ich überhaupt die Kraft zu gönnen?
Wo hat denn dann die Sehnsucht ihren Platz?
Die ist ja doppelt zu lesen. Die Sehnsucht ist eben jetzt transaktionsanalytisch formuliert. Ich habe die Sehnsucht als Kinder-Ich, ich will geliebt werden. Und da genügt mir nie was. Und dann habe ich noch ein Erwachsenen-Ich, das will lieben. Und das tue ich auch nicht gut genug. Und Himmel heißt natürlich beides erwarten. So geliebt zu werden, wie es hier keiner kann. Und so zu lieben, wie man es hier nicht kann. Und weil wir von beidem eine Ahnung haben, das muss die Bedingung der Möglichkeit sein, dass wir das verlangen können. Deswegen kann man genau aus dem Eros selber, so macht es ja Rahner, einen Gottesbeweis machen, der sagt, wieso kommt ein endliches Wesen dazu, unendliche Sehnsüchte zu haben? Alle reden uns ein, jetzt hab dich doch mal nicht so, es reicht auch mit weniger. Nein, wir sind prinzipiell suchtgefährdet. Mit stoffabhängigen und nicht stoffabhängigen Süchten. Weil wir immer das hier haben. Wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug? Und genug ist nie genug. Das ist unsere Situation. So stellt das Ricoeur dar. Sagt, der Motor unseres Lebens ist diese Angst, wann habe ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Wann gelte ich genug?
Also die Sehnsucht ist absolut legitim.
Ja. Natürlich. Jetzt, wie gehe ich aber jetzt damit um? Denn ist es klar, wenn ich der besinnungslos folge, mache ich mich kaputt durch das Übermaß. Deswegen sagen ja dann die Weisen, wir haben es gelesen, nicht zu viel. Ja, wie soll ich von nicht zu viel reden, wenn ich noch nicht mal das genug habe? Immer noch nicht genug Vorräte, immer noch nicht genug Waffen, immer noch nicht genug Anerkennung und all dem daher. Wie soll ich dagegen das zu viel vorgehen, wenn ich noch nicht mal genug habe? Und da kann es die einzige Antwort sein, ich muss also von anderswoher wissen, dass ich das habe. Und das haben deswegen ja die geistlichen Lehrer als die Versuchung Jesu. Nochmal kann man das in der Versuchung Jesu finden, das ist die Sache mit dem Brot, das ist die Sache mit den Engeln, die einen tragen, nicht? Und das ist die Herrschaft über die Welt. Und was sagt er immer als Antwort? Er sagt, ich stütze mich auf meinen Vater, von dem bin ich getragen. sodass ich das nicht so hier unbedingt begehren muss. Ich muss nicht das eigentlich begehren, sondern ich begehre das ja nur, jetzt katholisch geredet, als Sakrament von dem, was ich eigentlich begehre. Eigentlich begehre ich nämlich, dass Gott mich bejaht und rechtfertigt und dass ich auf diese Rechtfertigung mit dem richtigen Dank antworte. Das ist das, was ich eigentlich begehre. Also das sind hier die äußeren Dinge, und wenn ich die nicht als Sakrament für das Eigentliche nehme, kann ich nur Sammler werden. Und das macht unglücklich. Das enthegelt dann die schlechte Unendlichkeit. Also der Don Giovanni, der dann da sammelt, weil er sagt, keine Begegnung reicht. Und dann sammelt er, aber natürlich kann ich, wie ich immer sage, nur in Grenzen sammeln. Denn was sind schon mille et tres in Spanien? Wie viele Spanierinnen gibt es denn, nicht? Also das kann ja nur scheitern, weil nicht die Dinge gemeint sind und die Personen gemeint sind, sondern das alles als eigentlich ja, Realsymbol, würde Rana sagen, als Sakrament dessen, was eigentlich gemeint ist, worauf ja auch der Dank zielt. Wieder meine so geliebte Definition von Dank von Bader, die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen.
Und weshalb sammeln die Männer so und die Frauen nicht?
Das hängt mit der Genetik zusammen. Da kriegen immer, wenn wir so Tagungen machen zu Mann und Frau, kriegen immer die Biologen die Prügel. Das hängt damit zusammen, dass wir Säuger sind. Und deswegen also jetzt die Frauen das Problem haben, dass die eben wenige Kinder kriegen können, nicht so viele Spermien verstreuen können wie die Männer und deswegen eher auf Qualität setzen als auf Quantität. Deswegen wählen die auch aus und dann entwirft sich's anders. Hier geht also diese Unersättlichkeit klassischerweise weniger nach draußen als in die Qualität hinein mit den eigentlichen Problemen, die dann auftauchen. Deswegen sind es ja heute eher die Frauen, die Scheidung einleiten und nicht die Männer. Weil die Männer da eher so ein bisschen genügsamer sind mit dem, wie es ist. Die sagen, nur kriegt man sowieso nicht, wenn die Frauen dann denken, nee, also ich will schon mein Glück. Nicht? Das ist irgendwie anders strukturiert von dort her. Und dann kommen natürlich die Gender-Leute und beschimpfen dann die Biologen, dass die hier Festlegungen machen. Nicht? Sagen, nein, ist ja alles ganz offen. Nicht? Aber die Biologen beziehen sich natürlich auf diese genetische Prägung, die hier besteht. Die wäre eigentlich, die ist da und deswegen die größere Belastung für die Frau und an sich sollte in einer Welt der Nächstenliebe und der Ritterlichkeit die Männer dafür sorgen und aufpassen, tun sie aber nicht. Nicht? Das ist die andere Seite, aber das passt schon hinein. Also die Unersättlichkeit, die Unzufriedenheit ist bei allen da, nur auf jeweils andere Struktur. Das kann man schon so sagen. Und deswegen ja auch so die übliche Vorstellung, dass die Männer den Frauen zu grob und zu direkt sind und die Frauen für die Männer zu kompliziert sind und zu sehr so um die Ecke rum. Kann man am besten bei den Äußerungen Homosexueller beiderlei Geschlechts sehen. Die formulieren das immer am klarsten und deutlichsten. Was jeweils am anderen stört oder so. Aber das Grundmuster ist überall dasselbe. Also es steckt schon immer dasselbe Problem. Soll ich wirklich vom Eros und vom Bedürfnis, von der Sehnsucht ausgehen? Oder soll ich sagen, eigentlich liegt drin das Angesprochensein und die Sehnsucht danach, richtiger zu danken, richtiger zu antworten? Das ist ja das, was ich immer hier gegen ihn vertreten will. Denn warum will ich denn wissen? Ich behaupte, ich will wissen, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Eigentlich will ich deswegen wissen, um besser Dank zu wissen. Ich will besser wissen, wofür ich eigentlich zu danken habe. Denn das ist ja nochmal ein Problem, bis hin in die religiöse Dimension, wo das die Rabbinen auch formulieren. Die sagen, man soll nicht zu viel Gott loben, denn wissen wir denn, wer er überhaupt ist? Und dann steht im Talmud dann so der Vergleich, dass jemand den König lobt, weil er die Schatzkammern voller Silber hat und er weiß gar nicht, dass die Schatzkammer voller Gold ist. Und deswegen sagen die, man soll ja gar nicht so viel loben, sondern man soll also das Gesetz erfüllen. Mein Beispiel ist immer also der Hund, nicht, der seinen Herrn toll findet, weil er das richtige Schappi kauft, aber gar nicht weiß, dass er Nobelpreisträger ist. Also diese Dimension, die da hineinkommt. Nicht? Also wir wissen es nicht. Und da immer besser zu wissen, was da eigentlich los ist, das wäre doch schon was. Und deswegen macht man Philosophie, meine ich, um also besser zu wissen, was wir eigentlich geschenkt gekriegt haben. Richtig.
Aber vorher zurückzukommen, Sie hatten gesagt, wir sind nichts, aber immer schon gewollt und gewusst, woher kommt der Gedanke? Also auch mit diesem Ad extra.
Das kenne ich nicht von ihm, der Text. Das ist ja ein toller Text.
Nein, das hatten Sie vorher gesagt. Mit dem Gedanken der Exzentrität.
Ach so, ich habe das gesagt. Ja. Nee, das.
Ich wollte jetzt fragen, worauf reklären Sie?
Worauf stütze ich das? Also erstmal ist eine Glaubensaussage, meine ich. Das heißt Schöpfung. Also ich finde, deswegen fand ich es so schlimm, dass in den Kirchen in der Neuzeit der erste Glaubensartikel, also die Schöpfung, so gut wie nicht vorkam. Wir reden von Schöpfung eigentlich wieder erst dank den Grünen. Das war weg. Also in der evangelischen Kirche war es weg, weil die sagen, durch die Erbsünde ist die Natur so verdorben, dass da sowieso nichts zu wollen ist. Wir können ja auch keine natürliche Theologie machen und damit zu Gott kommen oder so, sondern nur über Jesus Christus. Und Gott außer Christus suchen ist der Teufel, schreibt Luther. In aller Schärfe. Und auch katholisch ist es zurückgetreten. Da gab es ein Gebet, das kam früher in jeder Messe vor. Heute ist es eine Oratio zu Weihnachten, wo es heißt, wunderbar geschaffen und wunderbarer erneuert. Dass auch also die Katholiken eher so auf die wunderbare Erneuerung geguckt haben, auf die Erlösung und nicht auf die Schöpfung. Mir ist es so ungeheuer wichtig, mit der Schöpfung anzufangen, weil eben genau hier gilt, in der Schöpfungsglaube heißt, was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert, jeder und jede gerufen. Nicht gefragt, da haben sich schon öfter Leute beschwert, ich bin ja nicht gefragt worden, wo ich sage, das geht nicht, wenn sie nicht da sind, können sie nicht gefragt werden. Das ist ja ähnlich, wenn mich jemand anruft und sagt, darf ich stören, wo ich eigentlich sagen müsste, haben sie schon. Sage ich ja auch nicht, sonst sagt nein, nein, also bitte, worum geht's denn? Ne? Also, natürlich kann ich nicht gefragt werden, wenn ich nicht da bin. Aber ich kann gerufen sein. Und Schöpfungsglaube sagt das, ich bin gewollt, nur dort sind wir gewollt. Meine Eltern konnten mich ja nicht wollen. Die konnten im besten Fall einen Buben wollen. Mich mussten sie nehmen und sich so dran gewöhnen. Im Schöpfungsglauben weiß ich, ich bin als ich gewollt. Die unmittelbare Erfahrung leite ich ja dann ab für mich aus der Gewissenserfahrung, dass ja hier bin ich gemeint. Während in der normalen Vernunft kommt das Subjekt ja nicht vor. 2 mal 2 ist für alle 4. Da spielt das keine Rolle. Da bin ich nur beim Subjekt, aber nicht bei der Person. Nicht bei der Einzigkeit. Ne? Sondern da bin ich bloß, wo ich gemeint bin, im Gewissen. Da ist der Einzelne gemeint. Er selbst. Ganz egal, wie andere entscheiden. So hat das ja der Thomas Morus auch seinen Leuten geschrieben. Die haben gesagt, haben die Mönche auch den Eid geleistet. Kannst du das nicht auch tun? Sagte, nein, kann ich nicht. Ich kann nicht mein Gewissen auf den Rücken eines anderen Mannes binden. Ich muss meinen Punkt, wo hier bin, schlechterdings ich gemeint. Und deswegen ist das für mich der eigentliche Ort der Gotteserfahrung, nicht der Kosmos herum, der von Plato bis zur Neuscholastik eigentlich immer so die Basis ist, sondern diese Gewissenserfahrung. Hier bin unvertretbar ich gemeint. Und niemand anders.
Bis hin zum Wahnsinn.
Kann bis dorthin gehen, ja. Das ist die Gefahr. Andererseits ist wieder das Gewissen so, dass das Gewissen mich ja meist anspricht im Blick auf andere und auf meine Pflicht für die Gesellschaft, sodass es dann nicht vereinzelt. Das muss man sehen. Auch wenn der Buber da den Kierkegaard kritisiert, der würde so in seiner Einzelheit stecken bleiben, ist überhaupt nicht wahr. Sondern der Kierkegaard sagt ganz klar, ich habe da zu sein für die anderen, für die Kirche, ich habe meinen Auftrag zu erfüllen. Aber der Einzelne, niemand kann an meiner Stelle glauben, hoffen oder lieben. Oder leben, das kann nur ich. Auch niemand kann in dem Sinn für mich sterben. Auch Jesus ist nicht so für mich gestorben, dass ich es nicht mehr tun müsste. Und deswegen dieser wichtige Satz bei Duns Scotus, zur Person gehört eine Ultima Solitudo, eine letzte Einsamkeit, wo niemand für einen eintritt, nur man selbst. Aber dieses Selbst nochmal heißt jetzt nicht, dass ich damit vereinsamt bin, im Sinn, dass ich da alleine da rumliege, sondern es heißt ja gerade, dass niemand an meiner Stelle lieben kann. Niemand kann an meiner Stelle Platz machen für den Nachfolger. Denn wo wären wir, wenn alle Ahnen uns auf den Kopf rumtrampelten? Also auch Tod ist natürlich nochmal eine sehr soziale Geschichte, dass ich Platz mache für andere. Aber das kann nur ich, nicht ein anderer, machen. Also gerade diese Einsamkeit ist die Einsamkeit der Liebe, ist die Einsamkeit des Bezugs. Ich liebe den anderen und nicht irgendwer durch mich hindurch. sodass ich also die Einsamkeit hier nicht denken darf wie die Existenzialisten bloß, sodass ich dann so einsam dann dagegen rumstehe, sondern es ist gerade der Ernst des Bezugs ist der eigentliche Kern der Einsamkeit. Das müsste man versuchen, das zusammenzudenken, wie eng das wirklich unmittelbar zusammenhängt. Und das wird nicht so deutlich beim, das kann ich von außen beschreiben, flach, und dann heißt es Eros, ich begehre, ich will haben, ich will Raum haben. Und ich kann es beschreiben als, nein, ich will die Antwort geben, die nur ich geben kann und kein anderer. Deswegen hier sozialisiere ich ja immer diese Kafka-Parabel. Es gibt eine Tür, wo, nur für jeden von uns, unsere Tür, aber diese Tür sollen wir durchschreiten, um anderen dann zu erzählen, was wir dort gesehen haben. Ja, es gibt die Grundbestimmung ist schon ein Entweder-Oder. Der Kierkegaard hat schon gewusst, warum er sein erstes Buch so nennt. Entweder-Oder. Innerhalb dessen bricht aber jetzt ja nun die ganzen Grautöne auf, denn es gibt ein Mehr und Weniger an Freiheit, ein Mehr und Weniger an Liebe. Also ich habe einerseits das Entweder-Oder, da gehören so Texte hinein, heute lege ich Leben und Tod vor dich hin, wähle das Leben. Wobei Gott natürlich in keiner Hand den Tod hält. Er hat beide Hände voll Leben. Aber wenn wir sie abweisen, haben wir den Tod gewählt. Also da ist das Entweder-Oder. Entweder ich nehme diese Einladung an zur Freiheit und zur Liebe, denn ich lebe ja nicht, um zu leben, sondern ich lebe, um zu lieben, um es ganz ungeschützt und abgekürzt so zu formulieren. Das ist das Entweder-Oder. Und dann gibt es innerhalb der Liebe alles andere als Entweder-Oder. Denn hier gilt dann nun wirklich, genug ist nicht genug, aber nicht mehr jetzt im Sinn des Begehrens, sondern im Sinn der Zuvorkommenheit. Man kann immer noch wacher sein, man kann immer noch aufmerksamer sein, man kann immer noch liebevoller sein. Und man merkt es ja, wenn man wirklich an irgendeiner Ecke anfängt zu lieben, wie lieblos man ist. Vorher hat man das gar nicht gemerkt. Sodass also hier genau diese Steigerung dann sichtbar wird. Darum gehört das ganz eng zusammen. Also wenn ich muss einerseits ganz scharf vom Entweder-Oder reden, da gibt es gar nichts abzumarkten. Und dann muss ich davon reden, dass ich, wenn ich mich entschieden habe, ich nach beiden Seiten sich die Sache steigert. Im Nein genauso. Im Nein gibt es auch keine Grenze. Und da gehört ja mein Bild hin, dass ich sage, das Ja male ich so als Parabel, die immer größer wird. Sie wird niemals die Tafel, aber endlos immer größer. Deswegen wird eine Ewigkeit nie langweilig. Und die Negation wäre diese Hyperbel. Ich stürze immer mehr da herunter, immer mehr auf den Nullpunkt hin und komme niemals an, denn das ist ja eine Asymptote. Ich komme niemals hin. Und das wäre also dieses Mehr und die Steigerung im Negativen und das wäre die Steigerung im Positiven, aber gesteigert wird immer. Entweder oder, Parabel oder Hyperbel. Steigerung sowohl in der Parabel wie in der Hyperbel. Hier aufs Nichts zu, hier auf die Salzfülle zu, ohne Ende. Und jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Schönen Dank.
Ja, ja.